Liebe Freunde, in der vergangenen Woche las ich in einem Heft von einem russischen Mönchsvater, der sich nach langen Jahren in der Gemeinschaft seiner Brüder entschloss, nun einfach diese mönchische Gemeinschaft zu verlassen und sich als Eremit zurückzuziehen, um dort nun ganz seinem Gott zu leben. Und so verabschiedete er sich und zog in die Klause. Er war ein guter Mann, er war klug und weise, und er wurde bald von den übrigen Mönchen im Kloster schmerzlich vermisst, weil sie ohne seinen Rat, ohne seine Tat überhaupt nicht zurechtkamen. Und so schickten sie schließlich zu ihm und baten ihn eindringlich, ins Kloster zurückzukehren. Und die Boten schilderten ihre geistliche Not, ihr geistliches Elend. Seit du fort bist, ehrwürdiger Vater, kommen zu uns die Gedankenwölfe und wollen uns erschlagen. Gedankenwölfe. Diese Worte rufen Schilderungen aus der russischen Literatur wach, wie in der sibirischen Eissteppe die Schlitten von einem Wolfsrudel verfolgt wird und die Insassen auf ihre Pferde einschlagen und die Wölfe abwehren wollen, sie hetzen um ihr Leben. Gedankenwölfe, aber Gedankenwölfe kannten nicht nur die russischen Mönche. Der Kranke kennt sie, wenn er im Bett liegt und aufwacht. Kann ich noch einmal gesund werden? Oder der seine Ausbildung abgeschlossen hat und nun die Inserate durchgeht und dann sich fragt, kann ich denn überhaupt nach 8-jährigem Studium eine Stelle bekommen? Gedankenwölfe. Eheleute kennen sie, die ihre Gemeinschaft verlassen wollen. Wie wird das alles gehen ohne den Partner? Und Alte kennen sie, wenn Angehörige wegsterben. Wer wird überhaupt noch an mich denken? Liebende kennen sie, die kein Echo bekommen. Pfarrer kennen sie, wenn sie an die Zukunft dieser Kirche denken. Ist heute Abend einer hierher wieder zur Stunde der Bibel gekommen, der nicht jene Gedankenwölfe kennt, die einen verfolgen, die einen hetzen und die einen zu Tode bringen wollen? Sogar Paul Gerhardt schreibt von ihnen in dem ihnen sehr bekannten Lied: mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein. Das ist die Umschreibung des Gedankenwolfs. Selbsteigene Pein, selbstquälerische Sorge, die sich aus sich selbst nährt und ihr Opfer verzehrt. Alles, aber auch alles kann uns zum Wolf werden. Und die größte Gefahr besteht darin, dass wir uns nicht mehr wehren, uns diesen Wölfen überlassen und wir uns widerstandslos von ihnen gefangen nehmen und töten lassen. Keinen Mut mehr haben für morgen und selbst zu Tode peinigen, das sind die Gedankenwölfe. Liebe Freunde, was ich in dieser Bibelstundenreihe will, die aufgezählt ist auf diesem gelben Blättchen, das ist der Kampf gegen die Gedankenwölfe aufnehmen. Nicht so, dass ich von Äxten und von Schwertern rede, von Flinten und Schießrohren. Nein, nein, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir müssen anderes entdecken. Nicht, wir müssen sagen, nicht sei du fort bist, ehrwürdiger Vater, sondern seit du da bist, lieber Vater, und gesagt hast, fürchte dich nicht. Seither ist es möglich, diese Gedankenwölfe in die Flucht zu schlagen. Fürchte dich nicht. So hat Gott zu Abraham gesagt, so hat er zu Isaak gesagt, so hat er zu Jakob gesagt, so hat er zu seinem Volk Israel gesagt, so hat er es über dem Feld von Bethlehem ausrufen lassen und so hat es der Auferstandene damals wieder gesagt und so will er es an diesem Abend ihnen persönlich wieder sagen. Doch fürchte dich nicht. Wir haben bisher in diesen Abenden Gestalten und Briefe oder Namen betrachtet. Jetzt geht es mir einmal um den roten Faden durch die ganze Bibel. Fürchte dich nicht, auch nicht vor den Gedankenwölfen. Ich bin bei dir, habe doch Mut für morgen. Der rote Faden zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Oder so wie der blaue Strich auf einer Straße, die der Marathonläufer zu überqueren hat. Er geht durch Straßen und Gassen, über Brücken und Hügel. Er bleibt an diesem blauen Strich und kommt damit ans Ziel. Der blaue Strich ist doch gezogen. Der rote Faden ist doch da. Wir müssen uns nur daran halten, uns immer wieder daran erinnern lassen. Und das soll mein Dienst sein, dass Sie mit Ihren Händen diesen Faden erkennen, dass Sie mit Ihren Augen diesen blauen Strich sehen, dass Sie und ich ans Ziel kommen. Mut für morgen. Das wünschen wir, das erbitten wir uns für diese Stunden. Und das erbitten wir auch für unsere Geschwister jetzt, die in dieses so schwierige Gebiet dort hineingehen und zurückgehen. Mut für morgen durch diesen Herrn, der gesagt hat, fürchtet euch nicht, Bruder Sportsching, seine Familie, fürchtet euch nicht. Und nun zu Isaac. Die Entfaltung von Abraham und Jakobs Geschichten nehmen einen breiten Raum in der Bibel ein. Isaac nur ein einziges Kapitel. Geboren, als sein Vater 100 war und seine Mutter 90. Er wuchs mit seinem Halbbruder Ismael auf. Als er jung war, ging er mit seinem Vater auf den Berg Moria, um getötet zu werden. Aber Gott sei Dank wurde ein Tier für das Opfer gefunden und er ging frei aus. Später wartete er auf eine Frau, bis sie ihm zugeführt wurde, diese Rebekka, von diesem Knecht Eliezer. Und am Schluss zusammen mit seinem Bruder begrub er seinen Vater Abraham in der Höhle von Machpela. Das ist der ganze Lebenslauf. Viel mehr weiß man von ihm gar nicht. Aber in diesem Kapitel wird er doch näher beleuchtet. Und zwar, er ist einer, der mit Selbstzweifel zu kämpfen hat. Es gibt schon Leute, die Selbstzweifel gar nicht kennen. Sie sind von sich eingenommen und ihrer Arbeit und das, was sie können und tun. So wie ich die meisten Schwaben kenne, sind sie es nicht. Sie tun vielleicht so, aber irgendwo sind wir von Selbstzweifeln angekränkt. Leute, Mut für morgen, wenn man mit Selbstzweifeln zu tun hat. Isaac sagt, ich weiß nichts, ich bin nichts und ich kann nichts. Das ist der Selbstzweifel. Einmal, ich weiß nichts. Wir litten ja jetzt 7 Wochen lang an der großen Hitze. Anscheinend geht es gerade so weiter. Und dann war man doch froh, dass nach diesen 7 Wochen wieder Wolken aufzogen und der Regen kam. Und ich dachte mir, wenn er jetzt nicht kommen würde, wie ist es denn, wenn der Regen nicht nur 7 Wochen nicht kommt, sondern 14 Wochen oder gar 40 Wochen? Wie ist denn, wenn der Regen 2, 3 oder gar 4 Jahre ausbleibt? Ist das überhaupt noch für uns vorstellbar? Damals war es so. Und dann war Not im Land. Und dann haben die Brunnen versiegt und dann sind die Felder versteppt und dann sind die Tiere verdurstet. Not im Lande. Und wenn Not im Lande war, wussten diese Leute, was zu tun ist. Sie packten nämlich ihre 7 Sachen, sattelten ihre Esel und Kamele und setzten sich über die Grenze Richtung Ägypten ab. Dort ermöglichte ja die regelmäßige Überschwemmung des Nils auch in Trockenzeiten eben Acker- und Viehzucht. Um diesen Ausweg der Kornkammer Ägyptens wussten wie Jahre zuvor Abraham und wie Jahre danach Jakob, davon wusste auch Isaac und seine Knechte. Also sagte er, ziehen wir los. Und so zogen sie los, Isaac und seine Karawane. Und dann heißt es, und da erschien ihm der Herr. Und da sprach der Herr, zieh nicht hinab nach Ägypten. Da machte der Herr einen Strich durch die Rechnung. Da zeigte der Herr einen ganz anderen Weg. Und da führte der, dadurch kreuzte der Herr seine Pläne und führte einen Weg, der allen Erfahrungswerten der Nomaden widersprach. Nicht die Gegend Gerar durchziehen, sondern in der Region Gerar bleiben. Mitten im Gebiet des Abimelech. So wie die Könige von Ägypten ja Pharaonen heißen, so hießen die Könige der Philister Abimelechs. Das ist also eigentlich ein Titel gewesen. Als Isaak dort im Lande dieses Abimelech seiner Karawane das Zeichen zum Halt gab, abladen, Unterkünfte bauen, wohnen, mögen diese seine Knechte ihn bestürmt haben. Isaak, warum jetzt diesen Weg und nicht den anderen? Und Isaak sagt, ich weiß nicht. Und dann mögen sie gesagt haben, Herr, warum eigentlich jetzt das Philisterland und nicht das Ägyptenland? Und Isaak sagt, ich weiß nicht. Und dann sagten sie, Isaak, warum diese Steppe und nicht drunten jene Aue? Und er sagt, ich weiß nicht. Glauben Sie nicht, dass die Väter des Glaubens ihrer Sache so sicher waren? Sie waren sich ihrer Sache nie sicher. Sie waren sich nur ihres Herrn gewiss. In ihrer Sache waren sie sehr unsicher. Und dieser Herr sagte ihm, bleibe du ein Fremdling in diesem Land, aber ich will dir und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Die alte Landverheißung des Abrahams erfährt hier eine Steigerung. Jetzt soll er sich nur vorübergehend niederlassen. Später einmal soll ihm dieses ganze Land gehören. Isaak sagt, ich weiß das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht, aber er lernt, dass Gott es weiß und dies soll im Moment für ihn genügen. Ich will mit dir sein. Liebe Freunde, Gott sei Dank haben wir ja hier keine Hungersnot. Wir müssten noch viel dankbarer sein für Regen und Herbst und Ernte, aber andere Nöte kennen wir. Und wenn die Not kommt, haben wir wie die Nomaden so Erfahrungswerte. Dann haben wir so unsere Wege aus der Not, die wir sehr schnell gehen. Da ist zum Beispiel bei einem Not im Studium. Er kommt einfach nicht zurecht mit diesen ganzen Noten und diesen Zeugnissen, Examen. Und dann sagt er, ja, wenn hier eine Not ist, dann gehe ich eben den Weg in eine andere Fakultät. Ich wechsle das Studium und fange an der nächsten Stelle neu an. Andere machen das auch so. Das ist so ein Erfahrungswert des heutigen Studenten. Oder da ist Not in der Ehe. Da geht man einfach auseinander und sucht eine neue Partnerschaft. Das ist doch so ein Erfahrungswert. So machen es doch alle. Das ist doch der Weg aus der Not. Warum denn nicht? Da ist Not mit dem Kollegen und da muss man nur seine Ellenbogen benutzen. Da muss man Augen zumachen und durch. So machen es doch alle. Da ist die Not aus der Einsamkeit. Doch wir haben so unsere Erfahrungswerte und wir beschreiten diese Wege. Und auf einmal erscheint dieser Gott und sagt, diesen Weg nicht. Da macht er einen Strich durch unsere Rechnung und dann durchkreuzt er unsere Pläne. Und dann ist man den Selbstzweifeln sehr nahe. Ich weiß nicht, ich weiß gar nichts mehr. Ja, warum machst du jetzt das? Warum bist du an jenem Platz? Warum bist du jenen Weg gegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist alles falsch. Jeder Weg in die falsche Richtung, den ich gegangen bin. Selbstzweifel über die Wege, die man eingeschlagen hat und Selbstzweifel über den Weg, über den Weg, den man zu gehen hat. Doch, liebe Freunde, dies kann und dies soll und dies muss man wissen, dass der Herr es weiß. Und er sagt, ich will bei dir auf deinem Weg und in deiner Not bei dir sein. Er durchkreuzt unsere Pläne. Oft genug durchkreuzt er unsere Pläne. Aber genau an diesen durchkreuzten Plänen baut er eben sein Kreuz. Und das Kreuz ist immer das Zeichen seiner Gegenwart. Auch im Philisterland, auch im fremden Land, auch im unbekannten Land bin ich der Herr. Lass dich vorübergehend nieder, eine begrenzte Zeit, baue nicht für die Ewigkeit, denn erst in seinem Reich werden wir einen festen Wohnsitz haben. Wir haben hier alle miteinander keine bleibende Stadt. Liebe Freunde, das gibt Mut für morgen, wenn man sagen kann, warum ich an diesem Platz leben muss, warum ich jetzt diesen Weg nicht gehen kann, warum ich dieses Ziel nicht erreiche, warum ich eigentlich von Selbstzweifeln so halb zerfressen bin. Wenn ich keine Antwort auf diesem Warum habe, ich mir daran genügen lasse, der Herr weiß es. Und der weiß es, wo ich bin und wohin ich gehe, und er mir an meiner Wegstrecke und an meiner Meile heute Abend sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er hat's gesagt, das soll mir genügen. Ich weiß nichts, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das genügt, das ist der Mut für morgen. Zweitens, ich bin nichts, ich bin nichts. Es gibt ein altes Wort, das sagt, unter Eichen wachsen keine Blumen. Bei Isaac stehen gleich drei Eichen. Einmal sein Vater, ein überragender Mann. Kierkegaard hat gesagt, Abraham wird von keinem Dichter erreicht. Und er meint damit, keine noch so geniale Charakterdarstellung einer Gestalt kann diesem Abraham das Wasser reichen. Abraham ist einfach Spitze am menschlichen Stammbaum. Der Gipfel einer mächtigen Eiche. Und die zweite Eiche ist seine Mutter Rebekka, eine Persönlichkeit. Diese Frau weiß, was sie will. Sie ist eine profilierte Frau. Was wäre Abraham ohne Sarah gewesen? Was wäre Isaac ohne Rebekka gewesen? Was wären Männer ohne ihre Frauen gewesen? Leider verdeckt die moderne Diskussion die Bedeutung der Ehefrauen. Rebekka war eine Eiche. Ich kenne viele Frauen, überragende Eichen, die den Mann stützen. Und als dritte Eiche, der profilierte Sohn, der engagierte Nachfolger, Jakob. Isaac steht also richtig im Schatten. Man könnte gerade sagen, unterbelichtet, unoriginell, uninteressant. Manche haben sogar Mitleid mit diesem Mann. Und in der Tat, er leidet eher ein Leben lang mehr, als er gestalten kann. Als Bub wird er auf den Opferaltar gelegt, dann von manchem Familienkummer geplagt und schließlich ist er ein blinder Greis. In diesem Kapitel wird 6-mal der Name des Vaters genannt. Die Brunnen tragen den Namen des Vaters. Abimelech geht glimpflich mit ihm um, weil er der Sohn des Vaters ist. Er ist der Sohn des Vaters. Er ist der Vater des Sohnes. Er ist der Mann der Frau. Selber ist er der Herr Niemand. Selber ist er der Herr Nichts, der Gar Nichts. Er ist ein Bindestrich, eine Rädchenexistenz im großen Betrieb. Einfach ein Mensch im Schatten anderer. Ich bin nichts. Manche von uns kennen das. Manche stehen unter der Eiche ihres Vaters. Wenn einer kommt und sagt, was? Sie sind der Sohn vom Vater? Sie sind der Sohn vom Herr Professor? Was? Du bist der Sohn vom Pfarrer? Mhm. Sehen Sie, und manche stehen unter den Eichen der Mutter, auch der Schwiegermutter. Das war eine Frau. Das war noch eine Hausfrau. Das war noch eine Herrin. Und immer mit diesem Unterton, der ja nicht ausgesprochen wird. Und wenn ich sie dagegen anschaue, und wenn ich sie vergleiche mit ihrer Schwiegermutter, entschuldigen Sie bitte. Und manche, die stehen schon im Schatten ihrer Kinder. Ein toller Bursche, dieser Bub. Ein tolles Mädchen, diese Tochter. Was sind Sie für eine lahme Ente dagegen? Und dann gibt es wieder noch ganz andere Eichen. Manchmal kommt man sich vor wie im Eichenhain droben auf dem Berg, inmitten von lauter großen Bäumen. Und dazwischen ist man wenig oder nichts. Ich habe dieses Buch über Stuttgart gelesen, über Prälaten und Prediger in der Stiftskirche. Weibrecht, Traub, Römer, Hartenstein. Oh, wie ein Vikar im Eichenhain. Verstehen Sie, steht man da. Ich bin nur ein Bindestrich, sagt man dann. Ich bin nur ein Bindestrich in unserer Familie. Nur ein Rädchen im Betrieb. Nur eine Isaac-Existenz, die genauso fehlen könnte. Dann würde alles so weiterlaufen. Ich bin übrig. Eigentlich bin ich übrig. Und Gott sagt, ich will nicht nur dein Vater, Isaac, nicht nur deine Mutter und nicht nur deinen Sohn segnen. Ich will dich segnen. Selbst Abimelech muss es bestätigen, du bist ja doch, hören Sie das doch, du bist trotzdem und trotz allem ein Gesegneter des Herrn. Allein was Gott sagt, ist von Bedeutung. Wichtig ist dann nicht, was ich in den Augen anderer bin, sondern wie Gott mich mit seinen Augen sieht. Keine Presse, kein Radio, kein Fernseher kann Menschen zu dem machen, was Gott aus ihnen machen will. Auch wenn ich von meiner Bedeutungslosigkeit überzeugt bin, auch wenn ich geradezu unter den Eichen verschwinde, Gott kann segnen und mich dadurch zu einem wichtigen und bedeutsamen Glied machen. Ich will dich segnen und durch dich sollen andere gesegnet werden. Isaac, dass der meint, er sei nichts und er wird zum Segensträger, zum wichtigen Glied in der Segenskette. Wenn ein kleines, auch noch so bedeutendes Gliedchen in einer Kette fehlt, ist die ganze Kette kaputt. Der Segensstrom, der auch durch Ihre Familie, der auch durch diese Gemeinde geht, wird dann unterbrochen, wenn Sie sich ausklinken und sagen, ich bin überhaupt nichts. Jedes kleinste Glied ist noch so wichtig für eine lange und große Kette. Was ist ein Amtsträger, ein Ordensträger, ein Preisträger gegenüber einem Segensträger Gottes? Ich bin dazu da, dass ich den Segen Gottes weitergebe. Im Glauben geht es nicht zuerst darum, dass ich den Segen habe, sondern dass ich ein Segen bin für die Nächsten, für die Kinder, Patenkinder, Enkel, für unser Volk. Es ist eine fatale Verkümmerung, wenn der Glaube nur noch aufs Persönliche schrumpft. Hauptsache Segen für mich. Man spricht von Schrumpfgermanen. Nein, es gibt Schrumpfchristen, bei denen alles nur aufs persönliche Heil geschrumpft ist. Begnügen Sie sich nicht damit, den Segen Gottes zu haben, sondern Gottes Segen zu sein. Und dann gehört diese Verheißung auch Ihnen. Fürchten Sie sich nicht. Dann gehört die Zusage dazu. Ich bin mit dir. Dann ist der Mut für morgen da, weil ich kein kleiner Bindestrich mehr bin, sondern notwendiges Bindeglied in der Kette seines Segens. Jeder Einzelne und der Kleinste und Jüngste, oder Älteste und Ärmste und Schwächste unter uns, ist kein unnötiger Bindestrich, kein Rädchen im großen Getriebe. Sie sind hochnotwendiges und wichtiges und dadurch gesegnetes Bindeglied in der Kette des Segens. Ein letztes. Ich kann nichts. Und Isaac säte in dem Land und erntete hundertfältig. Der Herr Niemand, der Herr Bindestrich, der Lückenbüßer, er wird schließlich zum reichen Protz. Isaac wird neureich. Alle Minderwertigkeitsgefühle können ja jetzt abgebaut werden. Man überspielt seine Schwächen und zeigt sein neues Auto, sein schöner Bungalow, seine faszinierende Ferienreise in Bildern rund um die Erde. Wer so seine Selbstzweifel vergessen machen will, indem er sie überspielt, hat verlorenes Spiel. Gott greift wieder ein, hier durch den Neid der Einheimischen. Sie graben ihm buchstäblich das Wasser ab. Der Kampf morgen wird ein Endkampf um das Trinkwasser sein, hat einer gesagt. Der Neid eskaliert zur Gewaltaktion, zur Aufhebung des Rechtsschutzes, zur Ausweisung Isaaks, zum offenen Kampf. Der Gesegnete, das Bindeglied, das wichtige Bindeglied, hat den Kampf nicht hinter sich, sondern vor sich. Der Gesegnete ist nicht der Bevorzugte. Segen und äußerer Frieden gehört nicht zusammen, liebe Freunde. Lernen wir das. Segen und äußerer Friede gehört nicht unbedingt zusammen. Solange wir auf dieser Erde leben. Als schwache Natur gibt Isaak nach und zieht weiter. Ich kann nicht dagegen halten. Ich kann nichts. Und dann tritt der Herr noch einmal auf. Du magst nicht können, aber ich kann. Fürchte dich nicht. Isaak baut einen Altar, schlug sein Zelt daneben auf und grub nach Wasser und er wurde fündig. Liebe Freunde, wo ein Altar steht, wo Menschen unter einem Zelt, auch Kirchenzelt, zusammenkommen, wo sie gemeinsam nach dem Wasser des Lebens graben, dort lässt er seine Quellen sprudeln. Er kann Wasser schenken mitten in der Wüste. Er kann den Durst löschen mitten in der Hitze. Er kann Leben ermöglichen mitten im Tod. Er kann viel mehr. Das hat er mit Jesus gezeigt. Der ist auferstanden und seither wissen wir, dieser Herr kann alles. Er kann mir Vergebung schenken, Hoffnung und Zuversicht. Seit der Auferstehung Jesu gilt, er kann alles. Und deshalb bekommen die, die sagen, ich kann nichts, bekommen von ihm alles. Alles, was nötig ist, Freunde, alles, was nötig ist, vor allem den Mut für morgen.